So, guten Morgen. Schön euch zu sehen. Wow. Gott ist immer hier. Ich bin immer wieder erstaunt. Das ist echt Hammer. Danke, Jesus. Ermutigt euch das nicht auch so, wenn ihr manchmal so auf einmal ist Gottes Gegenwart da und du denkst so, wow, da, genau dafür lebe ich. Und es wird nie langweilig. Danke, Jesus. Okay, darf ich noch mal kurz fragen? Ist ja so bei uns, wir sagen immer, Dankeschön, wir sagen immer, es gibt kein Sommerloch bei uns. Ich würde gerne kurz wissen, gibt es Gäste heute Morgen, die ich bis das erste Mal hier, darf ich noch mal sehen? Hand dutzend, ja, herzlich willkommen nochmal. Ihr wurdet vorhin vielleicht schon begrüßt, weiß ich nicht, aber schön, dass ihr da seid. Das Wort heute, kannst du vielleicht ein bisschen leiser drehen, oder? Empfindet ihr das auch so? Bin ich zu laut? Bisschen, oder? So, pst, pst. Ich höre mich an wie eine Schlange, das ist nicht gut. Pst. Ich glaube, die Technik ist irgendwie nach Hause gegangen. Oh, hinten. Oh. Oh, okay. Okay, egal. Kriegen wir gleich hin. Ich habe heute ein Wort, was ein, wie soll ich sagen, es wird mal ein Versuch von mir. Ja? Seid ihr bereit, mal einen Versuch zu ertragen? Ich meine, im Grunde ist alles ein Versuch, aber, das besonders. Und zwar will ich mal versuchen, ein bisschen. Ach, lasst euch einfach überraschen. Sonst mache ich hier falsche Ankündigung. Jesus, ich danke dir. Leg mal deine Hand auf deinen Kopf, einfach, ja, dass wir dich selber segnen. Sagen, danke, Jesus. Sprech mir einfach mal nach. Danke, Jesus, für dein Wort, für deine Gedanken, für den Sinn Christi. Lehre mich, sprich zu mir, zeig mir, wer du bist, damit ich mehr leben kann, wie du bist. Danke, Jesus. Amen. Und hilf Konrad. Danke, Jesus. Okay. Also, ich fange mal mit was an. Da sind wir vielleicht schon ein bisschen, das kennen wir vielleicht schon so ein bisschen, aber es ist eine wichtige, ist wichtig für das, was ich danach sagen will. Und zwar, Gott hat jede Form von Angst aus der Beziehung zwischen uns und ihm rausgenommen. Jede Form von Angst. Wir als Christen können nicht mehr, also wir können schon, wenn wir eine falsche Lehre gehört haben oder uns belügen lassen oder und so weiter, aber eigentlich sind wir nicht mehr angstgesteuert in unserer Beziehung mit Jesus. Wenn du angstgesteuert bist in deiner Beziehung mit Gott, das heißt, du hast Angst vor Strafe, du hast Angst, dass irgendwas du wieder nicht richtig gemacht hast und Gott nicht zufrieden mit dir ist und so weiter. Wenn du Angst hast vor Hölle, Angst hast vor irgendetwas, was Negatives auf dich kommen könnte und du deswegen die Dinge tust, die du tust, dann darfst du etwas umlernen. Amen. Und das wird dazu führen, dass du sehr viel glücklicher bist als Christ. Weil Gott hat tatsächlich alles, was mit Furcht zu tun hat, zwischen ihm und uns. Und ich rede nicht von Gottesfurcht, das ist was anderes, sondern Angst vor ihm und vor dem, was kommen könnte und was er uns tun könnte und geben könnte und so weiter. Ja, eliminiert, rausgenommen. Gibt's nicht mehr. Angstgetrieben, ja, als Christ zu sein, und zwar in der Beziehung mit Gott, davon rede ich im Moment, ist illegal. Du brauchst vor deinem Vater keine Angst mehr haben. Amen. Und das war schon immer sein Herz, das war schon immer sein Wille, das war schon immer das, was er wollte. Ja, Christen, die keine Furcht mehr vor ihm haben, im Sinne von, ich rede nicht von Gottesfurcht, ist ein anderes Thema, sondern einfach Angst vor ihm. Ja, und ich lese es nochmal vor, die Stelle kennt eigentlich jeder ziemlich gut. 1. Johannes 4, 17 und 18. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Den Vers, den nehmen wir gerne, wie er ist, sind auch wir. Der Zusammenhang ist immer ganz gut zu wissen. Hier ist, dass wir genauso gerecht, genauso heilig, genauso in derselben Beziehung mit dem Vater, genauso schuldlos und genauso frei von Anklage, genauso wie er ist, wie der Vater in der Gegenwart, wie Jesus, der Sohn, in der Gegenwart des Vaters ist, so bist du in der Gegenwart des Vaters. Und da gibt es keine Angst vor Strafe mehr im Gericht, weil das Gericht ist auf Jesus Christus gelegt worden. Amen. Das ist gute Botschaft. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe. Können wir das mal sagen? Furcht ist nicht in der Liebe. Wow. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Gut, ihr lest eure Bibel, das ist wichtig. Denn, und jetzt kommt der Punkt, denn Furcht hat mit Strafe zu tun. Also die Furcht, von der hier gesprochen wird, ist die Furcht vor Strafe. Und jetzt sagen wir vielleicht, ist doch klar, ich habe doch keine Angst vor Strafe, aber wisst ihr, ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich bin mir manchmal bei mir selber nicht ganz so sicher, der diese Botschaft, ich meine, ein bisschen jedenfalls verstanden zu haben und darin lebe und ich eigentlich denke, ich habe keine Angst und doch manchmal, man merkt, wenn man manchmal Dinge tut und das reinschleicht, ich benehme mich gerade vielleicht nicht auf meinem höchsten Performance-Niveau, ob Gott so zufrieden ist, ob das so gut ist. Kann das irgendeiner nachvollziehen? Oder ich weiß so, dann schleicht sich so ein kleiner, ja, und es ist kein Wunder, dass sich einschleicht, ja, weil es ist von der Schlange, ja, schleicht sich so eine Lüge rein, ja, dass Gott irgendwie mit dir nicht ganz zufrieden ist und dass er dir dann doch vielleicht noch gerne eine mal geben will, ja, damit du es dann doch endlich mal checkst, so, weißt du, so, dass ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieser Vers hier, der haut dieses Denken gnadenlos raus, ja, und zwar gnadenlos. Da gibt es keine andere Interpretationsmöglichkeit, preis dem Herrn, ja. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Gott bestraft dich nicht mehr, wusstest du das? Gott bestraft dich nicht mehr. Die negativen Konsequenzen in deinem Leben, wenn überhaupt, hast du dir selber zuzuschreiben oder der Feind hat halt seinen Versuch gestartet und es ist irgendwie passiert. Ja? Brauchen wir uns auch nicht übrigens mal ganz nebenbei, ich muss das mal wieder wiederholen, weil wir immer denken, der Feind braucht ein Anrecht in unserem Leben, um uns was zu tun. Ja? Wenn du ihm natürlich die Tür aufmachst und ihn hereinbittest und meinst, das ist toll, ja, na klar hat er dann ein Anrecht in deinem Leben, aber ich sag dir mal was, er ist ein Dieb und ein Dieb fragt nicht, ob er rein darf. Ja? Das heißt, wenn du einen Ärger kriegst vom Feind, dann brauchst du nicht die ganze Zeit introvertiert werden, wo habe ich wieder gesündigt, wo habe ich einen Fehler gemacht, wo bin ich böse, brauchst du nicht, der Feind ist ein Dieb und er versucht es einfach, okay, nimm es nicht persönlich, das versucht er bei jedem, ja, ist einfach nicht, brauchen wir nicht persönlich nehmen, okay, aber Strafe kommt nicht mehr von unserem Vater, wer sich aber fürchtet, und ich mag diesen Satz am Ende, wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wer sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Das heißt nicht, wer sich fürchtet, den mag Gott nicht und der ist doof und ne, so weiter. Mit dir kann man nichts anfangen. Nein, das heißt einfach nur, ist nicht vollendet in der Liebe. Anders ausgedrückt, und ich denke, so ein bisschen sind wir da alle auf dem Weg, wir dürfen noch was lernen. Amen. Ich sage es nochmal, Furcht ist kein Motivator, irgendetwas für Gott zu tun. War das klar genug? Furcht ist kein Motivator, irgendetwas für Gott zu tun. Christentum ist nicht angstmotiviert. Der Antrieb eines Christen ist nicht die Angst vor Strafe. Ein Christ lebt auch nicht mit der Angst, dass er hoffentlich keine Fehler macht, weil sonst geht es wieder. Selbst davon sind wir frei, wusstest du das? Wenn du einen Fehler machst, renn nicht von Gott, renn zu Gott. Er ist nicht sauer, er wartet da nicht und denkt, jetzt zeige ich dir mal. Furcht vor Strafe ist kein Mittel mehr, welches Gott nutzt, um uns in Bewegung zu bringen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Eine angstfreie Beziehung. Eine angstfreie Beziehung. Eine angstfreie Beziehung. Wisst ihr, wie wichtig das ist? Gott hat uns einen sicheren Ort geschaffen, nämlich er selbst. Und einer der größten Tricks des Feindes ist, dir einzureden, dass Gott nicht sicher ist. Und was passiert, wenn du das glaubst? Du vertraust nicht mehr. Vertrauen ist Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Wenn der Feind das geschafft hat, dann hat er geschafft, einen der wichtigsten Punkte in unserem Glauben anzugreifen und damit dich im gewissen Sinne auszuschalten. Weil wenn wir nicht Gott voll komplett vertrauen können, weil wir Angst haben, dass er uns irgendwas tut, dass es irgendwie schlimm wird, dass es irgendwie nicht gut ist, dass er doch, ne, am Ende doch was Böses mit mir vorhat, dass er doch nicht so gut ist, wie ich immer dachte, dann halte ich was zurück und was passiert? Beziehung kann nicht auf dem höchsten Level, auf der sie möglich ist, gelebt zu werden, gelebt werden. Warum? Weil wo Angst ist in einer Beziehung, halten wir uns selbst zurück und damit wird Intimität zurückgehalten. Und übrigens ist das nichts anderes, wenn wir im Gottesdienst hier in der Anbetung und so weiter, manche unserer Gäste oder die das vielleicht nicht kennen oder wenn man sowas überhaupt von der Straße vielleicht hier reinkommt und wir kommen zu einem unserer Gottesdienste, wo wir anbeten. Und du siehst leidenschaftliche Menschen, die manchmal, wo du dir vielleicht wirklich, wenn du das im Fleisch betrachtest, wenn du das mit menschlicher Logik betrachtest, du denkst so, ei, ei, ei. Was ist denn hier los? Kannst du so die armen Reporter ganz gut verstehen, wenn die in so einen Gottesdienst kommen. So. Ne? Dann vielleicht noch ein paar Verletzungen und ein bisschen gestört und ein bisschen so Angst vor Nähe und so weiter. Und dann siehst du so emotionale Leute und das konfrontiert dich ganz schön. Ja? Konfrontiert dich mit deiner eigenen Unfähigkeit, vielleicht überhaupt Liebe zuzulassen oder zu empfangen. Konfrontiert dich vielleicht mit der eigenen Unfähigkeit, dich hinzugeben. Konfrontiert dich vielleicht mit dem eigenen Wunsch, eigentlich das gern tun zu können, aber du kannst nicht, weil irgendwas dich blockiert. Seht ihr, die Angst ist rausgenommen. Versteht ihr, das ist eine ganz grundlegende Wahrheit. Die Angst ist rausgenommen. Was passiert denn, wenn die Angst rausgenommen ist? Du kannst dich hingeben, weil du brauchst dich ja nicht mehr fürchten. Du brauchst ja keine Angst mehr haben, dass du irgendwas kriegst, was du nicht willst. Selah. Eine angstfreie Beziehung. Gott hat also einen sicheren Ort geschaffen, damit Vertrauen, Nähe, Echtheit, Wahrheit und Intimität möglich sind. Und wenn wir das nicht wissen, dann werden wir selber kontrollieren wollen, wir werden selber festhalten wollen und wir wollen selber eben nicht loslassen, damit wir nicht verletzt werden. Und das Ganze ist ein Benehmen, was nicht gesund ist. Stimmt's? Und das ist keine Anklage dem einen oder anderen. Es gibt immer wieder, ich durchlebe solche Sachen, in den letzten anderthalb, zwei Jahren solche Sachen viel durchlebt, immer wieder, wo Gott an mir arbeitet, an euch arbeitet, an uns arbeitet. Und Dinge, von denen wir vielleicht manchmal dachten, naja, das ist ja alles geklärt, jetzt die Offenbarung nimmt, die wir gekriegt haben, weil wie viele von euch wissen, dass eine Offenbarung alleine, die du kriegst, ist erstmal noch nicht so viel wert, ist besser als Kopfwissen, aber die Offenbarung wird im Leben geprüft. So, deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig und versuche es manchmal ein bisschen schwer, wenn du viel predigst, musst du viel voll bleiben. Weil wenn ich gestern eine Offenbarung hatte, halte ich mich meistens damit zurück, sie heute zu predigen. Weißt du warum? Weil die Offenbarung noch nicht in meinem Leben geprüft wurde und wenn sie nämlich in meinem Leben geprüft wird, sie meistens nochmal eine bisschen andere Perspektive kriegt. Ist das richtig? Ja, wenn Gott zu dir spricht über was und du kriegst, boah, Hammer und das ist richtig, dass du begeistert bist und vorangehst und so weiter, aber warte noch, bevor du es jeden um die Nase schmierst, dass es in deinem Leben eine Substanz bekommen hat, ja? Dass es im Feuer des Lebens geprüft wurde, dass es wirklich in deinem Leben lebt. Amen? Okay, gut. Da hinten ist irgendjemand mit mir. Danke, Jesus. Angst, Strafe, Verdammnis und Anklage und so weiter sind Werkzeuge des Feindes. Und wenn wir Angst haben, kommt genau das rein. Angst vor Strafe bringt Verdammnis, bringt, ich habe es nicht richtig gemacht, bringt, ja, wie kann ich denn, darf ich denn in Gottes Gegenwart kommen und so weiter. Schade. Bei Gott ist man sicher. Wusstest du das? Bei Gott ist man absolut sicher. Mit all unseren vielleicht auch manchmal schrägen Gedanken, Vorstellungen, vielleicht noch Dingen, wo du gerne Sieg hättest, aber du hast es immer noch nicht. Weil von all den Dingen, ja, in dem Guten wie in dem, was noch nicht so gut ist oder was noch nicht so gut läuft, Gott ist sicher. Und Gott ist der Ort, wo Heilung ist und nicht, ich heile mich erstmal und dann gehe ich zu Gott. Die größte Lüge des Feindes, vor Gott wegzurennen, wenn wir einen Fehler machen, anstatt zu ihm hin. Es ist wie, ich sage immer, wie Wäsche waschen und dann in die Waschmaschine stecken. Es ist einfach, es ist das typische Argument auf der Straße. Ja, ich muss erstmal das auf die Reihe kriegen und das auf die Reihe kriegen, dann kann ich mal gucken, ob Platz für Gott ist. Dann so, also so mache ich das natürlich nicht, wenn ich vor denen stehe, aber innerlich denke ich, Mann, der Geist von Dummheit ist auf dir. Ja, ich habe nicht gesagt, die Person ist dumm. Ich habe gesagt, der Geist von Dummheit ist auf dir, okay? Weil Gott will uns helfen, Amen. Gott ist ein sicherer Ort. Gott ist sicher. Gott ist, wo wir zur Ruhe kommen. Gott ist, wo wir geheilt werden. Gott ist, wo Vertrauen wächst. Gott ist, wo die Furcht ausgetrieben wird, weil Gott ist Liebe. Und diese Furcht kommt raus. Und wenn die Angst weg ist, ich sage euch was, dann passiert was Wunderbares. Du wagst Dinge für Gott und du hast keine Angst mehr vor Fehlern. Du hast diese Angst nicht mehr, du bist nicht mehr unter Perfektionismus, jetzt bist du auf dem Weg in der Anbetung. Jetzt bist du dabei in Exzellenz, aber Perfektionismus kann dich nicht mehr binden. Du hast keine Angst mehr davor, weil es nicht mehr darum geht, alles richtig zu machen. Wusstest du, dass es bei Liebe nicht darum geht, alles richtig zu machen? Damit nach außen alles korrekt aussieht? Es ist eine Herzensangelegenheit, Amen. Es ist eine Herzensangelegenheit. Aber ganz interessant wird es jetzt, jetzt kommt ja eigentlich viel, also der Teil, vor dem ich zittere. Jetzt kommt es nämlich, jetzt wird es richtig, also pass auf, wir sind ein Leib, stimmt's? Wir sind ein Leib. Und wir sind miteinander verbunden und wir sind mit Gott verbunden. Und Gott sagt, liebt einander. Und Gott möchte, dass wir mit derselben Liebe uns lieben, mit der er uns liebt. Stimmt's? So, das heißt also, und deswegen sage ich, das war gerade der leichtere Teil, wenn wir herausgefunden haben, dass Gott alle Furcht in der Beziehung zu ihm rausgenommen hat, damit wir einen sicheren Ort finden, heißt das jetzt, dass er in seinem Leib, in den Beziehungen in seinem Leib, alle Furcht aus den Beziehungen rausnehmen will, damit der Leib ein sicherer Ort wird. Ich lese euch einen Bibelvers vor. Eigentlich geht es heute Morgen um die Gegenwart Gottes, ich erkläre euch gleich warum. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, Epheser 4 ist das Vers 30, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Vers 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Hier kommt der Punkt, den ich versuche gleich, wo mein Versuch startet. Okay, weil es geht ein bisschen tief, ich bin nicht der geborene Seelsorger, aber ich habe das auf dem Herzen, mal ein bisschen zu machen. Und es ist keine Seelsorge, keine Sorge. Also, keine Sorge. Es ist keine, das müssen wir auch schon streichen, den Satz. Also Seelsorge ist ja nicht schlecht, aber ich meine so, man kann Seelsorge schlecht predigen in dem Sinne. Ja? Aber es geht jetzt ein bisschen tiefer, weil ich glaube, wir wollen Gottes Gegenwart als allererstes Ziel in allem. Richtig? Und es ist eine Sache, sonntags zusammenzukommen und sich darauf auszurichten und sich hinzugeben. Das war quasi der erste Teil. Ja? Gott hat die Angst rausgenommen, wir können uns hingeben, wir können Freiheit in unseren Emotionen, wir dürfen uns fallen lassen, wir können ihm vertrauen, er ist gut. Okay, das ist der erste Punkt. Aber das, deswegen sage ich, es war der leichtere Teil, der schwierigere Teil ist, dass wir das untereinander auch haben sollen. Und dass es etwas gibt, was den Heiligen Geist betrübt, nämlich zum Beispiel das, was ich gerade vorgelesen habe, Wut, Bitterkeit, Zorn, diese ganzen Dinge. Ich glaube, dass es nicht kein Zufall ist, dass das zusammensteht, betrübt nicht den Heiligen Geist. Alle Bitterkeit und Wut sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Nun, was passiert, wenn in unseren Beziehungen keine Furcht mehr herrscht? Wenn ich echt sein kann vor euch, ich versuche so gut ich kann, glaubt mir. Ich möchte ein echter Pastor sein. Ich habe keine Lust auf irgendein Fake-Spiel, okay? Aber jede Beziehung, du kannst echt mir gegenüber sein und ich kann echt dir gegenüber sein, ohne dass du mich richtest, ohne dass ich dich richte. Wir brauchen keine Furcht haben, wenn du mir was erzählst aus deinem Leben, was vielleicht noch nicht alles so toll klappt und noch nicht so geleckt aussieht, weil ich dich nicht verdamme dafür. Und genauso kann ich echt sein zu dir und sagen, ja, heute geht es mir eigentlich gerade mal nicht ganz so toll, ich bin zwar dran, aber und du bist nicht geschockt, sondern du sagst, hey, ist kein Problem, ich liebe dich. Versteht ihr? Das sind Beziehungen ohne Furcht. Wie sieht es aus mit Ehen ohne Furcht? Wie sieht es aus mit Ehen, wo wir miteinander leben, ohne Angst zu haben vor der Reaktion des anderen? Und hier sehen wir schon, dass ich ein ziemlich großes Ding aufhacke, weil nämlich das Problem ist, dass das ziemlich viel so ist, Furcht ist in allen möglichen Beziehungen. Und damit meine ich jetzt nicht uns generell, sondern ich meine generell, in Beziehungen herrscht ziemlich viel Angst. Was sagt der andere? Wie werde ich angenommen? Die große Frage, werde ich angenommen? Werde ich akzeptiert? Liebst du mich noch, auch wenn ich dir da ein paar Abgründe auftue, in denen ich Hilfe brauche? Ich sage jetzt nicht, dass ich lauter Abgründe in mir habe, okay? Aber ihr versteht schon, was ich meine, oder? Bin ich ein sicherer Ort? Ja, danke. Kannst du ein sicherer Ort sein für andere? Auf. Eduard, der macht dir Konkurrenz heute, der Jan. So, lass mich kurz Spider-Man und Iron Man. Okay, lass mich kurz noch ein paar Sachen erklären, ja? Furcht, ich will einfach ein paar Sachen aufdecken. Ja? Furcht in der Beziehung. Was passiert, wenn Furcht in der Beziehung ist? Habe ich Angst vor deiner Reaktion, ja? Kann ich mich dir gegenüber nicht offenbaren und kann nicht echt sein. Weil ich habe Angst davor, wie du reagierst, dass du mich vielleicht ablehnst. Ja? Stimmt's? So, wenn du denkst, jemand wird dich ablehnen, wenn du ihm was erzählst, dann hältst du die Information zurück. Du hältst es in dir drinne. Du machst eine Grenze. Ja? Oder sage ich mal, Grenze ist vielleicht ein gutes Wort. Grenzen sind gut, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber Liebe hat Grenzen, aber baut keine Mauern. Das ist ein Unterschied, stimmt's? Liebe setzt Grenzen, auf jeden Fall, aber baut keine Mauern. Und wenn ich aber weiß, ich muss mich vor dir fürchten, auch wenn ich mich nicht fürchten brauche, weil dazu kommen wir auch noch, deswegen sage ich, es ist ein bisschen komplex, weil wir können alle unangreifbar leben. Das ist das Leben, was Christus uns vorgelebt hat. Aber wir sind berufen, in Gemeinschaft zu leben und es ist gut, sich solche Sachen mal ein bisschen anzugucken, damit wir nämlich uns helfen, in Freiheit zu wachsen. Sie nicht nur zu verlangen. Das ist für mich, als jemand, der da nicht so immer so, wie soll ich sagen, detailverliebt ist in allen Dingen, mehr so der Fundamentsleger und so weiter, ja, und Details machen mich dann irgendwann müde, so, dann sage ich, kann jemand anders kommen, das machen. Team, weißt du, Teamarbeit, toll, ein anderer macht's. So, deswegen mag ich Teamarbeit so sehr. Wo war ich jetzt? Ich wusste immer diese Rabbit Trails. Also, hilf mir mal einer hier. Ist für euch auch zu tief, ne? Ist egal. Also, um dir, schwitz. Um echt zu sein vor dir, um echt sein zu können vor dir, muss ich wissen, dass du mich annimmst. Dass du Ja sagst zu mir, ja, ohne Bedingungen. Wenn das nicht passiert und ich Angst kriege vor dir, und hier war genau der Punkt, wo ich einhaken wollte, ich muss das natürlich nie haben, aber Leute haben Angst voreinander. Ist leider so. Dann fühle ich mich schnell angegriffen und bin auf Verteidigungsmodus. Kennt das irgendwer? Ihr, die hier verheiratet seid, bestimmt nicht. Ne? Was ist ein Verteidigungsmodus? Ein Verteidigungsmodus ist Krieg. Krieg ist Scheiße. Entschuldigung. Aber wollte ich einfach mal so sagen, okay? Krieg ist nicht das. Wir sollen einander lieben, nicht bekriegen. Stimmt's? Und ich habe so drüber nachgedacht. Wir denken manchmal, das ist so normal, dass wir uns ständig verteidigen müssen. Ständig rechtfertigen. Rechtfertigung ist nichts anderes als Verteidigung. Nun, was passiert, wenn du dich verteidigen musst? Du denkst, und vielleicht ist es auch sogar richtig, aber ich sage nur, um das mal, wir haben heute viel, es gibt in Medien viel Krieg, Israel verteidigt sich, das heißt, es hat einen Feind. Nur wenn du dich vor mir verteidigst, sagst du gleichzeitig, du bist mein Feind. Nun sage ich nicht, du bist schuld daran, aber es ist wichtig zu verstehen, dass ein Verteidigungsmechanismus, ein auf Abstand halten, bedeutet, ich bin mit dir nicht im Frieden. Seid ihr da? Könnt ihr mir soweit folgen oder ist das eben zu, ne? Machen wir ein Seminar draus, dann funktioniert das. Ab jetzt Seelsorgeseminar von Konrad Gille. Oh oh. Okay. Aber man wird defensiv, stimmt's? Man verteidigt sich, man muss sich immer, ich ziehe mich in mein Haus zurück und ich muss aufpassen, dass du mir nicht zu nahe kommst, weil wenn du mir zu nahe kommst, könntest du mir wehtun. Das ist, was ich sage damit. Und wahrscheinlich war es ja auch mal so, sonst hätten wir den Mechanismus nicht. Aber der Heilige Geist möchte diese Dinge aufbrechen, weil, betrübt nicht den Heiligen Geist, wir reden eigentlich hier davon, dass die Gegenwart Gottes sich durch einen Leib ausbreiten kann. Und das bedeutet einmal, dass der Heilige Geist uns heilt, dass wir uns öffnen, dass wir wissen, dass keine Furcht mehr. Was passiert? Der Heilige Geist fängt an, dein Herz zu heilen. Du öffnest dich, du machst dich verwundbar, du empfängst von ihm. Er heilt dich von innen nach außen, stellt dich wieder her, ja? Zeigt dir, wer du wirklich bist, nimmt die Lügen raus und auf einmal fängst du an, auch wieder Menschen zu vertrauen und öffnest dich auch vor Menschen. Und dann ist der Heilige Geist, der dich heilt, auch gleichzeitig der, der jetzt sagt, okay, und jetzt werd erwachsen, mein Kind, und lebe diese furchtlose Beziehung auch mit deinem Nächsten. weil sonst betrübt es mich und ich ziehe mich zurück und das, was du persönlich erlebst, kann nicht potenziert werden. Die Gegenwart Gottes kann nicht in eine gemeinschaftliche Salbung kommen, weil wir die Herzen zurückhalten und Mauern bauen, statt uns zu umarmen. Geht sogar der Beamer automatisch an. Wenn ich eine Verteidigungshaltung habe, ja, dann werde ich auch, und hier wieder ist wichtig zu verstehen, fange ich auch wieder an zu bestrafen. Und das machen wir meistens unterbewusst. Ihr erinnert euch, Furcht ist nicht in der Liebe. Liebe hat es mit Strafe zu tun. Furcht. Furcht hat es mit Strafe zu tun. Nun, wie bestrafen wir, selbst in unseren Ehen und so weiter, zum Beispiel mit Liebesentzug? Und ich rede nicht von Sexualität, ich rede davon, uns kalt zu machen, abzutrennen, nicht mehr zuzuhören. Warum? Was ist immer derselbe Mechanismus? Ich will nicht verletzt werden. Ich fürchte mich vor dir, ist eigentlich die Aussage, die ich habe. Deswegen baue ich eine Mauer. Ich habe Angst. Nun, das einzusehen, ist schon ein Riesenschritt. Da sagen zu können, hey, ich habe Angst, ist schon ein Riesenschritt. Nun ist jetzt die Frage, was der andere damit macht. Und wenn beide lieben und sich erklärt haben, Beziehungen zu schätzen und zu ehren und füreinander da zu sein, dann versucht der andere zu sagen, wie kann ich dir helfen, dass du dich nicht mehr fürchtest. Wenn ich Angst habe, ist Intimität in einer Beziehung nicht möglich, auf dem Level, auf dem sie möglich sein könnte. Wenn ich Angst habe vor Gott, dass er mir irgendwie was Böses tut, halte ich mein Herz zurück in zum Beispiel Anbetung oder in Lebensfragen, wer wird mein Partner und so weiter. Ich kann nicht vertrauen. Und damit beraube ich mich selber von dem Segen, den Gott für mich hat. Wenn ich Angst in einer Beziehung, zwischenmenschlichen Beziehung habe, halte ich auch zurück. Und Intimität, und ich rede nicht von Sexualität, wird begrenzt und zurückgehalten, weil man sich nicht offenbaren kann und nicht sagen kann, wer man wirklich ist. Und damit haben wir eine oberflächliche, letztendlich muss man ja fast schon sagen, Pharisäertum, oder? Weil es eine äußerliche Show macht, ohne die innere Realität. Nun sage ich nicht, wir machen das. Aber ich hab einfach das so auf dem Herzen, weil ich gehe die letzten 2 Jahre durch was durch, wo ich das lerne, wo ich eigentlich lerne, was Liebe wirklich bedeutet. Und es ist nicht immer einfach und es war nicht immer einfach und es ist nicht immer was einfach so das eine, damit hatte ich nie Probleme. Gott liebt mich. Nie. Gibt andere Leute, die haben da große Probleme mit, ich verstehe es immer nicht. Als Gott mir begegnet ist, als ich da auf der Therapieeinrichtung rumhing, boom, seine Gegenwart erlebt, ich habe mich mit allem, was ich war, auf ihn geschmissen. Da gab es kein Zurückhalten, nichts, Gott ist da, boah, Hammer, ja, alles erst für mich, yes, alles, was ich tue, bitte mit Jesus jetzt. Ja, da musste mir keiner sagen. Aber in Beziehung ist das manchmal was anderes, weil wir haben Erwartungen und Anforderungen und Vorstellungen und wenn die nicht erfüllt werden, was dann und so weiter. Und dann entsteht so eine Dynamik, wo wir lernen dürfen, was es heißt, wirklich zu lieben, bedingungslos zu lieben, weil die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Und hier können wir lernen, frei zu werden und wir können aber gleichzeitig, und das wäre der Punkt, wo ich wahrscheinlich die größte Schwäche habe, gleichzeitig die Leute, die diese Offenbarung nicht haben, die müssen ja auch geliebt werden. Und wie kriegst du die rein? Ich kann ja nicht nur von dir Wahrheit fordern. Die Offenbarung, die ich habe, kann ich ja nicht einfach von dir fordern. Ich einfach sagen, ja, ich lebe unanstoßbar, du benimmst dich blöd mir gegenüber, ja, du sollst doch eigentlich unanstoßbar leben. So habe ich meine Frau oft behandelt. Ganz ehrlich. Und nicht böse, nicht mit böser Absicht, sondern einfach ich habe da eine Offenbarung, wir brauchen uns eigentlich vor nichts mehr fürchten. Egal, was du machst, du kannst mich nicht verletzen. Also ich sag mal, das ist das, was Jesus uns für eine Möglichkeit gibt. Amen. Ja, das ist die echte Möglichkeit und da sollten wir auch alle versuchen hinzukommen. Da gibt es auch keine Ausreden für. Ja, es ist eine Möglichkeit, unanstoßbar, ohne Ärger zu leben mit Christus. Aber was passiert, wenn sich trotzdem jemand, den du liebst, ärgert, stößt? Wenn jemand trotzdem verletzt ist, und das passiert ja, dann kann ich nicht einfach diese Offenbarung fordern. Dann muss die Person in mir einen sicheren Ort finden, wo sie sich offenbaren kann, anstatt einfach nur die Wahrheit um die Ohren geklatscht zu kriegen. Stimmt's? Amen. Danke, Jesus. Also, es herrscht keine Intimität, sondern Distanz, wenn Angst in einer Beziehung ist. Wird Angst gefördert, Intimität unterdrückt. Angst kann übrigens auch das Gegenteil bewirken, ja? Gewalt, Unterdrückung, Kontrolle, ne? Das sind die Mechanismen, wie sie passieren. Wenn du Angst hast und du denkst aber, ich muss mich irgendwie beweisen, fängst du an zu unterdrücken, zu kontrollieren, vielleicht sogar Gewalt anzuwenden, im Sinne von auch verbale Gewalt oder natürlich auch, das geht ja leider auch unter den Christen, gibt es auch körperliche Gewalt, na klar, und so weiter. Und es kommt alles daher, dass Furcht irgendwo drinsteckt. Dass irgendwo Furcht drinsteckt, ist alles dieselbe Wurzel. Furcht ist nicht in der Liebe. Es ist ein Mangel an Liebe. Es ist ein Mangel am Verständnis der Liebe Gottes. Und es ist eine Angst vor einer Verletzung, eine Angst, dass mir jemand wehtun kann. Wenn ich nie Fehler machen darf, weil dann Strafe folgt, was gnadenlos ist, so ist Gott nicht, ja, dann fällt es mir schwer, Fehler einzugestehen. Stimmt's? Wenn du jemandem deine Fehler eingestehst und alles, was er macht, ist dich bestrafen, dann wirst du dir dreimal überlegen, ob du das nächste Mal nochmal tust, oder? Stimmt's? Okay, man ist so still hier heute Morgen. Ich sag ja, es ist ein Versuch. Aber wir, und das ist, denke ich, das, was ich sagen will, ist, ich will lernen und ich bin dabei und ich bin begeistert, was das bedeutet, weil ich merke, dass es ein noch neueres und höheres Maß an Freiheit in mein Leben bringt. Ich will lernen, ein sicherer Ort zu sein. Und ich möchte, dass wir als Gemeinde ein sicherer Ort sind. Nun habe ich das schon oft am Anfang gehört, ich habe gesagt, Leute, Gäste kommen zu uns und sagen, boah, hier fühlt man sich einfach wohl, geliebt, angenommen und sicher. Und die Gegenwart Gottes ist da und man kann einfach, man muss sich nicht in irgendwas hineinpressen lassen und so weiter. Und das ist ein Hammergeschenk. Nun geht's, und es ist aber dabei, tiefer zu gehen. Es ist dabei, tiefer zu gehen, auch auf die zwischenmenschliche Beziehung. Weil das brauchen wir in unseren Ehen, das brauchen wir in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften, das brauchen wir in unseren Hauskreisen, das brauchen wir überall. Furchtlose Beziehungen, damit wir echt sein können, weil das bedeutet, frei zu sein. Amen. Und dann kann man sich fragen, warum fürchte ich mich? Ich denke, wenn du dich fürchtest oder wenn du das merkst oder wenn du weißt, dass du Angst hast, frag Jesus, warum habe ich Angst? Wovor? Wovor fürchte ich mich eigentlich? Was lässt mich denn Mauern bauen, statt gesunde Grenzen setzen? Grenzen setzen ist so ein christliches Modewort im Moment. Und ich habe so ein bisschen, ich mache mir echt Gedanken über so Sachen. Wusstet ihr das? Wir können nicht alles irgendwas hinterher. Was hat Jesus denn gesagt? Und Jesus hat konstant unsere Grenzen gesprengt und hat gesagt, deine Grenzen können nicht dein Limit sein. Das geht nicht. Ich habe viel mehr für dich. Der Himmel ist deine Grenze. Also können wir doch nicht als Christen diese, sage ich mal, menschliche Weisheit nehmen und dann dauernd nur damit beschäftigt sein. Du komm mir nicht zu nah und du komm mir nicht zu nah und du komm mir nicht zu nah und nicht noch mehr und nicht noch was und so weiter. Das ist nicht gesund. Und das ist auch nicht liebevolles Grenzen setzen. Das ist Mauern bauen. Grenzen setzen ist Liebe und bedeutet was anderes. Du bist es dir wert genug zu sagen, okay, hier, sorry, und du offenbarst dich und sagst eben nicht furchtvoll, lass mich in Ruhe, sondern sagst, weißt du was, das schaffe ich nicht. Ich würde gerne, aber ich glaube, das ist nicht, da komme ich, das schaffe ich nicht. Was machst du? Du machst dich weich, verletzlich, du lässt in dich reingucken und sagst, so sieht es bei mir aus. Du sagst nicht, lass mich in Ruhe. Sondern du sagst, ey, sorry, das schaffe ich nicht. Das ist mir, glaube ich, zu viel jetzt. Da brauche ich, und das ist voll okay, oder? Und wenn dem du das sagst, ein sicherer Ort ist, sagt er nicht, aber, du musst. Sondern versuch dich auf die geistliche, göttliche Sicht zu bringen. Und wenn das heißt Pause, dann ist Pause. Wenn das heißt, das geht nicht, dann geht's nicht. Wenn da sich aber vielleicht Ausreden aufdecken und Sachen, die vielleicht gar nicht geistlich sind, okay, dann müssen wir die auch angehen. Das ist ja dann auch Furcht. Okay. Gott fragen, Feedback geben, ja. Es ist sowas, was ich echt so, Bedürfnisse äußern, sagen, so geht's mir. Und hier ist das alte Ding, ich habe das sogar im Religionsunterricht gelernt. Es nennt sich iMessage. Ja? Wenn ihr kein iPhone habt, habt ihr echt ein Problem. Kleiner Spaß. Ich-Botschaften senden. Nicht sagen, du bist so und so, sondern ich fühle mich so und so. Weil dann geben wir dem anderen die Chance, sich zu erklären, weil vielleicht haben wir ja tatsächlich ein Durcheinander mit dem, was wir fühlen. Kann ja sein. Ja, und hier ist nämlich noch ein Punkt, den ich auch gelernt habe und ich gebe euch heute mein ganzes Wissen weiter, Hammer, oder? Wenn du sagst, so fühle ich mich, bitte nutze es nicht als ein Argument, dass das der Grund ist, warum du recht hast. Das ist nämlich auch so ein Ding, sagt immer, so fühle ich mich, so ich habe recht, weil ich mich so fühle. Das ist nicht, so fühle ich mich heißt, so fühle ich mich. Und jetzt haben wir die Chance, miteinander zu reden darüber. Und wenn wir einen sicheren Ort suchen, wenn wir versuchen, Beziehung zu bauen und nicht Distanz, wenn wir versuchen, Beziehung zu bauen und nicht Distanz, können wir sagen, warum geht es dir denn so? Was mache ich, dass es dir so geht? Und dann kann man sich, müssen sich beide Seiten ehrlich hinterfragen, weil, und hier ist nämlich der wichtige Punkt, du kannst nur Verantwortung für dich selbst übernehmen. Gott hatte nie vor, uns zu kontrollieren, sonst wären nicht zwei Bäume im Paradies gewesen. Gott ist kein Control-Freak. Manchmal würden wir uns vielleicht wünschen, er wäre es mehr, oder? Ich hab gelesen, gestern habe ich einen krassen Satz gelesen, hat gesagt, Gott, wenn Gott in Kontrolle wäre, wäre er böse. Und es gibt kaum einen wahreren Satz, kannst du mal drüber nachdenken. Gott regiert, aber ist nicht in Kontrolle. Und greife ich jetzt die Allmacht Gottes an? Kein bisschen. Gott hat sich entschieden, die Autorität den Menschenkindern zu geben. Die Gemeinde sollte in Kontrolle sein. Wie kannst du denn sonst erklären, dass Gott nur gut ist und der ganze Mist passiert in der Welt? Wenn Gott in Kontrolle wäre, hätte er schon längst irgendwas gemacht. Aber er hat sich entschieden, es den Menschen zu überlassen. Der Gemeinde. Das ist ein krasses Wort, ich weiß, aber anders kann ich das nicht verstehen. Du sagst, Gott, du leitest alles, Herr. Ja, den möchte ich nicht kennenlernen. Wenn Gott alles leitet, was im Moment passiert, ist nicht mein Vater. Sorry. Seid ihr noch da? Jesus, ich brauche ein bisschen Hilfe von euch. Ich weiß, ihr guckt ja alle so. Okay, also ich Botschaften senden. Wenn die Person natürlich mit Einschüchterung und Gewalt und so weiter handelt, dann musst du natürlich Grenzen setzen, ist ja klar. Ne? Kannst nicht einfach alles nehmen. Aber jetzt kommen wir nochmal zum Grenzen setzen. Ja? Liebe setzt Grenzen, aber baut keine Mauern. Liebevolle Grenzen haben mit Liebe zu tun. Mauern kommen durch Verletzung und Trennen. Ja? Wir sind nicht im Krieg miteinander. Du bist nicht im Krieg mit deinem Ehepartner. Das ist, was der Feind uns konnte. Einheit, dahin hat Gott seinen Segen befohlen, stimmt's? Deswegen, was greift da am meisten an? Einheit. Was ist die kleinste Zelle von Einheit? Ehe. Wo zwei in meinem Namen zusammen sind. Und was passiert, wenn du und dein Ehepartner sich nicht eins machen können? Ihr werdet an Kraft beraubt. Nun, wenn das so ist, dann braucht man sich jetzt nicht schlecht fühlen, dann sucht ihr jemand anderes, mit dem du dich eins machen kannst. Und ich meine nicht einen anderen Ehepartner. Sondern gerade bewusst geworden, das könnte man falsch verstehen. Wenn du dich mit deinem Ehepartner nicht eins machen kannst, such dir jemand anders, mit dem du dich im Gebet eins machen kannst. Amen. Okay. Wir sind nicht im Krieg, okay? Und ich habe hier noch was vor. Ich habe hier noch 10 Minuten. Danke, Jesus. Könnt ihr noch? Ja? Stellen wir uns mal angstfreie Beziehung vor. Ja? Echt, liebevoll und ehrlich. Was passiert dort? Gottes Geist fließt ungehindert, weil er nicht erst irgendwelche Mauern niederreißen muss. Er fließt ungehindert von Herz zu Herz durch das Band der Liebe und des Friedens. Er fließt einfach, weil eine Annahme da ist, eine Wertschätzung, ein Ja zu deinem Nachbarn, ein Ja ohne Bedingung. Das ist, was uns sicher macht vor Gott. Gott hat nicht zu dir Ja gesagt, aber und Ja, wenn und Ja, wenn du das und das tust und so weiter, sondern Ja, einfach nur Ja. Ja und Amen, zu dir gesagt. Deswegen darfst du dich sicher fühlen, weil dieses Ja hatte nichts mit deiner Performance zu tun. Es war sogar, bevor du ihn überhaupt kanntest, als du noch Sünder warst. So brauchst du dir nie drum Sorgen machen. Gottes Ja für dich steht für immer und ewig. Und wenn du gestern den größten Blödsinn gemacht hast, den du überhaupt machen kannst und denkst, was für ein Idiot bin ich eigentlich, Gottes Ja steht. Und seine Arme sind offen und sagt, komm zu mir, du brauchst dich nicht fürchten. Wir haben viel zu viel Schiss vor Sünde. Und ich rede nicht davor, Schiss zu sündigen. Ich rede vor Schiss vor Sünde, okay? Gott, wir brauchen keine Angst mehr davor. Wenn Leute kommen zu mir und haben mir schon Sachen erzählt, ich will das gar nicht sagen, weil wahrscheinlich gibt es immer noch irgendwas, was schlimmer ist. Aber es gibt Dinge, die, und ich denke, ich bin so dankbar, dass Gott mich hingebracht hat, dass ich nicht geschockt bin. Weil wenn du geschockt bist, kriegst du Angst. Was denkst du, was der macht, der gerade sich dir geoffenbart hat mit seiner Schuld? Und der merkt, dass du Angst kriegst davor. Kriegt er auch Angst. Und was macht er? Er macht wieder so. Ich mache wieder meinen Alleingang weiter. Und wir sind nicht berufen für Alleingang, ihr Lieben. Wir sind berufen, in Gemeinschaft zu leben auf diesem Planeten. Du wirst nie in deine Fülle kommen von dem, was Gott für dich hat, wenn du im Alleingang unterwegs bist. Wenn du im Alleingang unterwegs bist, frag Jesus, warum. Warum bin ich im Alleingang unterwegs? Er wird es dir sagen. Er wird dir zeigen, warum, und du wirst mitkriegen, dass es mit Angst zu tun hat. Angst vor Beziehung, Angst vor Verbindlichkeit, Angst vor sich öffnen, Angst vor, was wird der andere sagen, wenn er mich wirklich kennt. Und Gott kennt dich wirklich und hat Ja gesagt zu dir. Okay. Halleluja. Gottes Geist fließt ungehindert. Ich lese nochmal diesen Vers vor. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig und mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir können nur uns selbst kontrollieren. Und damit meine ich, wir haben die Kontrolle darüber, ob Gott uns kontrollieren darf. Wir haben die Kontrolle. Du hast die Kontrolle darüber, ob Gott dich kontrollieren darf. Du kannst den anderen nicht kontrollieren. Gott ist kein Control-Freak und kontrolliert dich nicht. Und das bedeutet, wir können unseren Nächsten nicht kontrollieren. Und das ist extrem wichtig, damit Liebe fließen kann, weil du kannst nur dich selber kontrollieren. Du kannst deine Reaktion kontrollieren. Du kannst darauf achten, dass Liebe bleibt, dass Liebe fließt, dass Liebe anbleibt, dass du offen bleibst, dass dein Herz offen bleibt. Darauf kannst du achten. Amen. Aber du kannst es nicht fordern. Das ist der Punkt und das ist wichtig. Ja? Gott, verändere meinen Ehepartner. Wie wäre es mit Gott, verändere mich? Gott, verändere meine Kinder. Wie wäre es mit Gott, verändere mich? Gott, verändere meinen Pastor. Wie wäre es mit Gott, verändere meine Gemeinde? Wie wäre es mit Gott, verändere mich? Weil dafür kann ich Verantwortung übernehmen, für euch nicht. Es wäre auch extrem stressig. Ich weiß, manche Leiter machen das, ja. Und dann hast du diese Gemeinden, von denen wir eigentlich alle keinen Bock drauf haben. Diese angstgetriebenen Leiter, die ihre Schäfchen im Griff behalten wollen. Stimmt's? Ja, und es ist ein Grund, warum du hier bist, weil du merkst, das gibt's hier nicht. Liebe setzt Grenzen, keine Frage, aber sie wirft die Verantwortung auf dich zurück. Das heißt, wenn du dich sau bescheuert benimmst hier, sagen wir zu dir, sorry, da kannst du hier nicht bleiben, aber es ist deine Entscheidung gewesen, nicht meine. Versteht ihr den Punkt? Die Verantwortung liegt nicht irgendwelchen Leuten, die über dich herrschen und dich kontrollieren, die Verantwortung liegt bei dir. Amen. Ich bin gleich fertig, ich habe es gleich geschafft, okay? Veränderung fängt immer bei jedem persönlich an, okay? Mein Ziel kann nicht die Veränderung des anderen sein. Wenn es das ist, dann mache ich mein Glück von dem anderen abhängig. Das ist krass, ja? Wenn du wartest darauf, dass sich irgendjemand in deinem Umfeld verändert, damit du glücklich wirst, dann hast du dich automatisch gerade zum Sklaven gemacht von dieser Person oder von diesen Personen. Du bist kein Opfer mehr. Du kannst dich entscheiden zu lieben. Und wisst ihr was? Es muss möglich sein. Weil Jesus hat es gesagt. Es muss möglich sein. Amen. Wow. Jesus hat gesagt, das geht. Jesus hat gesagt, folge mir nach. Jesus hat gesagt, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Nicht mehr lebst du, Christus lebt in dir. Es muss möglich sein. Wenn er dein Leben ist, muss es möglich sein. Es kann keine Ausreden mehr geben, aber weil und deswegen und die Umstände und die Situation und die Menschen und meine Hauskreisgruppe kann nicht mehr die Ausrede dafür sein, dass wir nicht in Liebe leben. Kann nicht mehr die Ausrede dafür sein, dass Furcht unser Leben dominiert. Geht nicht mehr. Wir müssen Verantwortung übernehmen, jeder selbst. Jeder selbst übernimmt Verantwortung. Verantwortung ist Autorität. Ich will mehr Autorität. Danny Silk hat diesen Satz gesagt, das Ziel von Beziehung ist Verbindung. Also Verbindung, ich habe ein Wort gesucht, wie man Connection übersetzen kann, das hört sich ein bisschen komisch an, aber auf Englisch versteht es ja fast alle. The goal of a relationship is connection. Und wenn wir alle uns entscheiden, dass das unser Ziel ist in unseren Beziehungen, und haben wir zu lernen dabei? Na klar haben wir zu lernen dabei. Ne? Aber wir haben keine Angst mehr zu lernen. Amen. Wir haben keine Angst mehr zu lernen. Wenn das unser Ziel ist, unser jedes erklärtes Ziel von jedem, der Teil dieser Gemeinschaft ist und jedem, der, weiß nicht, was der es hört und will und der vom ganzen Leib Christi und deutschlandweit und weltweit und alle. Alle wollen dieses Ziel, ja, dass Beziehung erhalten bleibt. Dann können wir uns offenbaren und dann können wir persönlich Verantwortung übernehmen für jeden. Jeder kann das machen. Und wir können Liebe haben, die fließt und der Heilige Geist fließt ungehindert und die Gegenwart Gottes breitet sich aus. Nicht nur durch einen oder zwei oder den oder die, sondern durch eine ganze Gemeinschaft, durch eine ganze Gruppe, durch boah, davon träume ich. Das ist, was Gemeinde ist, der Leib Christi, Träger der Gegenwart Gottes. Und da wird es praktisch. Ja, da auf Englisch heißt es, the rubber hits the road. Da ist es, da wird es ernst, in den Beziehungen, in den Ehen. Dort wird das praktisch, was wir geistlich verstehen, was wir, wie Gott uns liebt und so weiter, muss ja eine praktische, deswegen liebe ich den Apostel Paulus so sehr, der abgedrehte Erfahrungen und Erlebnisse ohne Ende, Ekstasen und Entrückungen und im Paradies und dann steht er da mit beiden Füßen auf dem Boden, Kopf im Himmel und sagt, Männer, liebt eure Frauen. Weißt du, ist einmal, das ist was, wenn du Offenbarungen hast, die dich unfähig machen, auf der Erde zu leben, dann weiß ich nicht, was das ist. Und wenn die noch so abgedreht und Engel und bla 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 und wow und wow und wow, egal. Wenn Liebe nicht das Resultat ist, was rauskommt aus uns, dann ist es irgendwie wahrscheinlich nicht die Offenbarung vom Himmel. Okay, ich bin gleich durch, habe ich schon mal gesagt, ne? Aber wirklich, eine Sache muss ich noch sagen, dafür habe ich auch noch 2 Minuten und zwar, und dann lese ich nur noch einen Bibelvers vor. Und zwar geht es immer um Bedürfnisse kommunizieren. Ja? Wenn ich den anderen nicht ändern kann, damit es mir besser geht, heißt das, ich darf keine Bedürfnisse kommunizieren? Ist ja eine große Frage, ich weiß nicht, ob er dir schon mal gestellt hat, aber wenn du sagst, ich kann nur Verantwortung für mich selber übernehmen, ja, und ich darf dich nicht verändern, darf ich denn dann Bedürfnisse kommunizieren, die ich habe für dich oder an dich? Darf ich das? Gut, stimmt, richtig. Ein wichtiger Teil, um Angst aus Beziehung zu bekommen, ist sogar zu lernen, wie ich meine Bedürfnisse kommuniziere. Weil meistens kommt die Furcht auch daher, dass ich Angst habe, dass du meine Bedürfnisse nicht erfüllst und deswegen mache ich gleich eine Mauer, anstatt zu sagen, das ist mein Bedürfnis. Ich offenbare mich, das ist mein Bedürfnis. Ich öffne mich und sage, das ist, was ich gerne hätte, aber aus Angst vor Ablehnung tun wir es oft nicht. Stimmt's? Aber da haben wir wieder die Angst. Stell dir vor, Beziehung ohne Furcht. Das heißt, da kannst du Verantwortung für dich selber übernehmen und wieder sagen, okay, das ist mein Bedürfnis. Das ist, was ich mir wünsche. Wie gesagt, es ist nicht ein Argument. Du öffnest einfach dein Herz und sagst, das ist mein Bedürfnis. Deine Bedürfnisse sind nämlich wichtig. Amen. Und wenn alle Beteiligten Gottes Wege und Gottes Liebe wollen, was denkst du, was der macht, der hört von deinem Bedürfnis? Der wird sich freuen, dir zu helfen, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Stimmt's? Es gibt so ein Buch, 5 Sprachen der Liebe, hat das jemand von euch schon mal gelesen? Ein paar von euch, ja. Ganz berühmt, ja. Meine Frau und ich haben das ganz am Anfang gelesen und dann irgendwann mochte ich das Buch nicht mehr. Kam so die Offenbarung des Kreuzes rein und ich habe das Buch, ehrlich, ich einfach ehrlich mit euch, fand das total menschliche Weisheit. Soll ich euch mal sagen, warum? Weil es dann darum geht, dass ich meine Frau dafür verantwortlich mache, meine Liebessprache zu sprechen. Und wenn sie nicht meine Liebessprache spricht, ist mein Liebestank nicht voll. Und dann darf ich ärgerlich und sauer und böse auf sie sein, weil sie hat ja nicht meine Liebessprache gesprochen. Versteht ihr? Wenn das passiert, hast du menschliche Weisheit ohne Ende und die führt nirgendwo hin, außer zu noch mehr Ärger. Du musst meine Liebessprache sprechen, sonst kann ich dich nicht lieben. Das ist, was wir dann eigentlich sagen, richtig? Wenn du nicht meine Liebessprache sprichst, mein Tank ist leer, sprich mal meine Sprache jetzt, komm, komm, komm. Aber jetzt, wo ich das Evangelium verstehe und kann ich darin was sehr Gutes sehen, nämlich zu wissen, zum Beispiel meine Frau, ich weiß, was ihre Liebessprache ist, ich weiß, wie ich sie segnen kann, wie ich ihr Gutes tun kann. Ich weiß, wie ich was machen kann, was ihr Leben schöner macht. Das ist doch Hammer. Aber erwarten, es zu erwarten, sie weiß meine auch, aber wenn ich sage, die hat es wieder nicht gemacht. Die hat meine Liebessprache nicht erfüllt. Jetzt habe ich aber das Recht, sauer zu sein. Was steht hier? Bäb. Da darf das nicht hinführen, okay? Da darf das echt nicht hinführen, weil das ist Anti-Evangelium, ganz ehrlich. Das ist menschliche Weise, das ist Manipulation. Also, wir dürfen unsere Bedürfnisse äußern, aber nicht unbedingt erwarten, dass sie von dem Nächsten erfüllt werden. Okay? Und hier kommt der Punkt. Jesus spricht deine Liebessprache. Ist das nicht gut? Jesus spricht deine Liebessprache. Und er ist alles, was du brauchst, preis dem Herrn. Okay. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Na, wenn dann irgendwas nicht klappt, wenn das nicht so gelaufen ist, vergeben, vergeben, vergeben. Nicht wegwischen, ist nicht gemeint, drüber reden ist manchmal ganz wichtig, ja, aber das Weisheit gefragt, kann jetzt nicht reingehen, wisst ihr ja, ist ja auch kein neues Thema. Aber vergebt einander, kommt immer und wieder vor in der Bibel und es hat seinen Grund. Vergebt einander, Amen. Und ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich würde gerne noch ein bisschen über die Liebe Gottes abgehen, aber ich lese einfach diese Verse vor aus 1. Korinther 13, 4 bis 7. Die Liebe, das ist die Liebe, mit der Gott uns liebt. Das ist die Liebe, die in uns ausgegossen ist. Das ist die Liebe, aus der wir neu geboren wurden. Das ist die Liebe, die wir leben sollen, die jetzt kommt. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Anstößig hier bedeutet, zur Sünde anzustoßen. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie sucht nicht das Ihre. Ist nicht auf sich fokussiert. Sie lässt sich nicht reizen, das Wort hier ist auch erbittern. Ja, kommt Unvergebenheit, das Ganze lässt sich nicht bitter machen. Wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Und ich weiß nicht, wie oft du schon ungerecht behandelt wurdest oder dich so gefühlt hast wenigstens. Das sind manchmal zwei unterschiedliche Sachen, aber egal. Ja, wenn du die Liebe... trägt es nicht nach. Jesus am Kreuz, vorhin haben wir dieses Lied wieder gesungen und es haut mich immer wieder weg, dieses Lied. Diesen Jesus am Kreuz sehe und mir kommen die Tränen und ich weine einfach nur, weil ich sehe, wie Liebe ist. Liebe ist nicht Gewalt und Hass und Unterdrückung und Zerstörung und andere zwingen zu glauben, was ich glaube und der ganze Mist, der weltweit passiert, das ist nicht Liebe. Das ist keine Liebe. Eine ganze Randbemerkung, weißt du, ich möchte lieber sterben, als in irgendeinem islamischen Kalifat zu leben. Furcht und Unterdrückung und nichts anderes. Das ist nicht Liebe. Liebe trägt Böses nicht nach. Ich frage mich, wann dieses Level aufhört, wann das irgendwo ein Ende hat. Jesus hat es bis ans Kreuz getrieben. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles. Boah. Das ist so eine Gegenwart im Raum. Ich weiß nicht, ob ihr das spürt. Das ist eine richtige tiefe, schwere Nüchternheit. Die Liebe erträgt alles. Verliert nie den Glauben. Wusstest du, dass wenn du liebst, du nicht den Glauben verlieren kannst? Wenn du den Glauben verloren hast, hast du aufgehört zu lieben. Das ist ganz einfach. Bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe ist unbesiegbar. Die Liebe wird niemals aufhören. Wer in der Liebe ist, bleibt in Gott. Gott bleibt in ihm. Wer in der Liebe ist, hat immer gewonnen. Wenn es nach außen wie eine Niederlage aussieht, wenn du in der Liebe geblieben bist, hast du immer gewonnen. Immer. Liebe sieht aus wie Christus am Kreuz. Wow. Vater, ich bitte dich, dass du uns lehrst, ein sicherer Ort zu sein, Jesus. Jeder persönlich. Vater, ich bete, dass du deine Liebe immer weiter ausgießt und offenbarst und freisetzt, sodass jedes letzte Quäntchen Furcht aus unseren Seelen rausgerissen wird, Jesus. Jeder Gedanke, der mit Furcht zu tun hat, Herr. Jede Lüge, die uns mit Furcht einsperren will, Jesus. Vater, wir beten für furchtlose Beziehungen. Beten für Beziehungen ohne Angst, wo wir echt sein können, wo wir voneinander nehmen können, wo Liebe fließen kann, Jesus. Ich danke dir für gesunde Ehen, Herr. Wir beten, gerade jetzt einfach für gesunde Ehen. Ich möchte, dass wir einfach kurz, wenn du da einfach sitzt, kurz vielleicht den Blick von dir selber wegnimmst, wo das nicht geklappt hat mit dem Lieben und so weiter. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Lass uns mal kurz einfach beten für Ehen. Lass uns mal, kannst deinen Nachbarn einfach an die Hand nehmen und einfach in deinen Worten oder in Sprachen oder wie auch immer einfach Ehen segnen. Ehen sind das grundlegendste Ding in einer Gesellschaft. Und es wird so viel angegriffen, ob christlich oder nicht, wird so viel einfach, und lass uns einfach mal kurz beten dafür. Lass uns das einfach mal freisetzen. Einfach mal Liebe freisetzen in Ehen. Danke, Jesus. Alle, die das im Internet hören, einfach kurz, wenn ihr könnt gerade, nehmt euch Zeit und betet einfach für Ehen. Dass Gott Ehen stärkt. Sein Bild hervorkommt in Ehen. Danke, Jesus. Dass alle Furcht in Ehen verschwindet. Jede Furcht verschwindet in Jesu Namen. Danke, Jesus. Vater, wir beten, dass Angst aus Beziehungen verschwindet, dass Angst aus uns verschwindet, Herr. Die perfekte Liebe treibt alle Furcht aus und wir erlauben heute Morgen, Herr, dass diese Liebe unsere Herzen neu berührt und durchdringt und auch an die Orte geht, Jesus, wo wir uns fürchten, Herr. Herr, wie wir heute Morgen gesungen haben, Jesus, dass unsere Mauern eingerissen werden. Heiliger Geist, reiß die Mauern ein. Reiß die Mauern ein, Heiliger Geist. Reiß die Mauern ein, Heiliger Geist. Wenn du mutig bist, bete das. Und wundere dich nicht, wenn in den nächsten Tagen und Wochen du herausgefordert bist, Liebe zu leben. Danke, Jesus. Das ist ein gutes Zeichen, wirklich. Das ist eine echte Ermutigung. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn du Dinge betest wie, Jesus, mach mich mehr wie du, lass mich mehr lieben wie du und auf einmal rappelt es in Beziehungen, auf einmal rappeln Dinge, dann ist das eine große Chance, weil Gott will es real machen in deinem Leben. Gott will es übers Lippenbekenntnis hinausbringen in eine Realität in deinem Leben. Danke, Jesus. So danken wir dir einfach dafür, Jesus. Wir danken dir, dass du deine Liebe ausgegossen hast in unsere Herzen, Jesus, durch den Heiligen Geist und dass wir in dieser Liebe wandeln, Herr Jesus, mehr und mehr. Und wir danken dir für eine Gemeinschaft hier, Herr Jesus. Diese Liebe, diese Offenheit, diese Weichherzigkeit, Herr Jesus, diese Bereitschaft, Herr, sich zu offenbaren, kennt die Welt nicht. Die Welt hat Beziehungen voller Furcht. Alles ist voller Furcht. In fast jeder Beziehung ist Furcht und Angst. Und wir beten, dass wir ein Beispiel setzen können hier, Jesus. Dass wenn Leute hier zu uns kommen, die sehen, hier sind furchtlose Beziehungen. Hier sind furchtlose Menschen. Hier sind Menschen, die sich nicht mehr fürchten. Danke, Jesus. Danke. Wer damit übereinstimmt, kann mal laut Amen brüllen. Danke, Jesus. Ich danke euch für dieses etwas heavy Wort. Ja, ihr habt es gut ertragen. Bis Breathing Revival. Amen.